Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Heute zu Gast Pit Hartley.
Und der Titel der Folge wird nachgereicht. Wir sind bei Folge 6, Tobi, oder?
Ja, heute ist Folge 6.
Jetzt habe ich einen schönen Titel.
Oh ja.
Wir nennen es einfach Wird nachgereicht.
Oh, super.
Und dann hast du es schon richtig gesagt und du musst gar nichts mehr ändern.
Dann müssen wir gar nichts mehr ändern. Und ihr habt die Stimme gerade schon gehört. Wir haben heute einen tollen Gast. Wir sind wieder in einem Theater. Das zweite Mal jetzt. Und haben gerade die Show, deine Show, eure Show gesehen. Pit Hartling ist heute bei uns. Schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Schön,
guten
dass Tag. Wir bei dir sein dürfen.
Ja, gerne. Ja, wir sitzen in der Schmiere in Frankfurt nach der Magic Monday Show. Und hier sieht es ziemlich bunt aus.
Ja, der Boden ist Konfetti übersät. Männerschweiß schwelt in der Luft.
Eine Lichterkette, ein Vorhang. Ein
leises Echo von lachenden Massen. Ja, sehr schön.
Ja, es ist auch so die Ruhe nach dem Sturm.
Ja, schon so ein bisschen, ja.
Wie war die Show heute?
Schön, hat Spaß gemacht. Es waren ja zwei Shows. 17 Uhr, wir haben montags jetzt Doppelshow, meistens, fast immer. Und ja, genau, 17 Uhr war so ein bisschen ruhiger, aber auch schön. Und heute Abend recht knackig eigentlich so. Wir haben gerade vorher während der Show gesagt, eigentlich perfekt, weil die Leute A, schon lachen und Spaß haben, aber B, jetzt nicht so völlig sich selber feiern, dass sie dabei auch noch zuhören. Also manchmal hat man wo einfach, wow, Party und so, und dann fallen viele Stellen, die wir eigentlich ganz schön finden, irgendwie so ein bisschen unter den Tisch, weil die das dann eh nicht mehr mitkriegen, so im ganzen Applaus und Kram. Man kann da auch übers Ziel hinausschießen. Ja, heute war schön.
Das ist cool, nö.
Ich mache erstmal das Bier auf, deshalb kurz der.
Ja, gerade wo noch Flaschen hinten rumgeräumt werden.
Mal hier. Und mit der Wasserflasche.
Jetzt hast du es verraten. Wir machen jedes. Nein, es ist in Ordnung.
Das ist das Quiz, womit haben wir es heute geöffnet?
Wir machen jedes Mal das andere Mal auf. Ich habe gerade im Hintergrund gehört, dass noch ein Bier aufgemacht wurde. Das war nicht für Pit. Wir haben noch einen, einfach weil Pit sich. Du hast dich hart geweigert, ein Bier zu trinken.
Ja, stimmt.
Wir haben hier wirklich Auseinanderscheidung gehabt gerade. Ja. Nein, haben wir natürlich nur vielleicht gehabt. Haben wir noch jemanden mitgebracht? Jakob Matthias ist auch bei uns. Der darf heute nichts sagen, der trinkt einfach.
Also, wenn irgendjemand den Zauberei- und Orangensaft-Podcast dann mal machen will, da bin ich dann gerne auch nochmal dabei.
Oh ja, also, wir machen eine extra Folge.
Wir machen so eine Kinderfolge mit Orangensaft.
Genau. Zauberei und Fanta.
Ja.
Okay, ja, cheers.
Prost erstmal, ja, Tobi. Prost, wenn du Wasser willst, hier steht eins.
Also, danke,
ne, du kannst jederzeit.
Ich klapper mal so ein bisschen mit den Kronkorken. Nur mal so für die Hörer zu Hause.
Wobei, ich habe ja gehört, dass du mit Orangensaft gar nicht immer so gut klarkommst. Dann entwickelst du ganz komische Fähigkeiten.
Ja, stimmt. Oder? Ganz, also, ganz lästig. Plötzlich kann man nichts mehr vergessen. Ganz, ganz unangenehm, ja.
Deswegen ist das auch, glaube ich, ein anstrengender.
Ich habe gerade das Buch, das alte Buch des Card Fictions, wo dieser OSAF-Trick drin ist, deshalb fällt es mir gerade ein. Das lasse ich gerade nochmal nachdrucken und das wurde neu gesetzt, alles eine lange Geschichte. Jedenfalls habe ich es gerade nochmal Korrektur gelesen, ausführlich. Und da steht ja drin, Sie können natürlich auch ein anderes Getränk nehmen, das ist ja nur die Präsentation und so weiter. Allerdings, also auf Englisch dann, allerdings würde ich von Alkohol abraten, denn hier geht's um sich Sachen merken und Alkohol ist traditionellerweise um Sachen zu vergessen. So, da muss der Dennis irgendwas falsch verstanden.
Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, den haben wir auch noch auf der Liste, aber
ja, natürlich.
Dennis, das wird dann unsere Highlight-Folge. Vielleicht schaffen wir es zu Weihnachten.
Jubiläum werden, ja.
Dann fragt ihn nach seinem Lebkuchenrezept. Der ist.
Oh ja, wir haben gehört, Dennis,
das lohnt sich.
Prognanischer Bäcker.
Ja.
Das ist auch. Da kann man eine Kochshow machen im Internet.
Backshow.
Eine Backshow, ja, warum nicht?
All Backs,
weißt du? Würdest du zum Essen vorbeikommen?
Ja, sowieso, natürlich. Da bin ich. Wir haben auch schon zusammen gebacken. Also bei uns in Frankfurt und auch bei Dennis in München schon ambitionierte Backprojekte unter fachmännischer Anleitung.
Aha, ja. Was gab's? Was wurde?
Es gab eine, es ist eine Tarte, ein Infiniment Vanille heißt es. Französisches Rezept, was ganz Feines, sehr aufwendig mit hier Zutaten und dann ins Gefrierfach und dann nochmal neu. Und also so ein Zweitagesprojekt. Aber ganz, ganz großartig. Also hat geklappt. Mit Dennis Anweisung natürlich. Ja.
Boah. So viel zu der Frage, was Zauberer machen, wenn sie gerade nicht zaubern.
Ja, ja.
Backen
zum Teil. Zum Beispiel. Ja, alles möglich. Das hast du ja ganz oft, dass wenn jemand in irgendwas gut ist, dass er dann in irgendwas ganz anderem auch noch gut ist. Also Darren Brown malt in Öl irgendwie und so, weißt du, das hat man öfter mal, das Phänomen.
Was hast du noch so? Du
auch bei mir nichts. Also.
Wobei ich habe gehört, dass du sehr gut in so, wie heißt es, wenn Schriften von beiden Seiten lesbar
sind? Ah, die Ambigramme.
Ja. Ambigramme waren es, ja.
Stimmt, das habe ich, ja genau. Ja, es gibt ein Buch von Scott Kim, das heißt Inversions. Das war so der ursprüngliche Begriff für diese Schriftzüge, die man auf den Kopf stellen kann und die dann entweder identisch sind oder die dann was anderes buchstabieren, anderes Wort ergeben. Genau, das war so das klassische Buch. von Scott Kim. Und das Cover ist Inversions, ein quadratisches Format. Und wenn man es auf den Kopf stellt, dann heißt es Scott Kim. Das ist so sein Signature-Piece gewesen. Sieht ganz großartig aus. Aber es hat sich dann jetzt mehr der Name Ambigramm dafür eingebürgert irgendwie. Und da gibt es jetzt auch natürlich viele, die das machen. Auch große Facebook-Gruppen mit so ja Grafikprofis, die das wirklich ganz großartig machen. Und da hatte ich relativ früh auch mit rumgefummelt. Und das macht großen Spaß. Das ist ganz toll. Ja.
Cool. Ja. Das siehst du auch was.
Naja, auch was, genau. Ja.
Aber cool, es freut mich echt zu hören, dass das Card Fictions nochmal eine Auflage bekommt.
Ja.
Also ich war auch einer derjenigen, die das nur gerade so bekommen haben aus dem Nachlass.
Okay,
ja. Und kenne aber viele, die es gerne hätten.
Also ja, ich habe irgendwie jetzt aus, weiß gar nicht genau warum, ein paar Jahre pausiert. Einfach, ach so, weil es dann das neue Buch gab irgendwie. Ja. Und sonst hatte ich immer, wenn es wirklich weg war, nachdrucken lassen. Jetzt ist es die 5. Auflage und es war ein bisschen Luft dazwischen. Aber jetzt gibt es irgendwann beide nochmal. Das neue ist jetzt auch weg, aber es, naja, cool. Das wird diesen Podcast ganz schön daten. Da weiß man, ach, ja. Mal damals
und so. Ja, ja.
Ja, es ist auch gut, dass wir nicht verzögert ausstrahlen oder so.
Ja, genau.
verstehe.
Was ich fragen wollte.
Nein, völlig okay.
Ich das erst verstanden.
Wir gehen damit offen um. Das ist, man kann ja nicht.
Ja, ja, aber man hat nicht immer die Gelegenheit, so große Größen in. man muss sich auch anpassen, wenn man die trifft. Und wenn man dann so eine Show, so eine die Gelegenheit hat, die Show wie Matty Money zu sehen. Da muss man auch mal fragen, wenn man dann hier ist.
Ja, klar, bietet sich dann an, ne?
Wir klappern quasi jeden Magic Monday ab. Wir waren in Leipzig bei der letzten Folge. Jetzt
sind wir hier. Da war Jan dann und
ja. Ach so, habt ihr in Leipzig, ja. Ja, die waren total lieb in Leipzig. Die hatten, als sie überlegt haben, sich da zusammenzuschließen und so weiter und sich vielleicht auch Magic Monday zu nennen, haben sie allen Ernstes hier angerufen und gefragt, hör mal, wie ist das? Können wir den Titel nehmen und so? Und dann habe ich nur gemeint, ja, dann frag mal die Münchner, weil die waren lange vor uns, ja. Also nicht sehr lange, aber ein bisschen. Und ja, klar, warum nicht? Also je mehr, desto besser.
Wie alt ist die Show jetzt? Also
wir sind im 18. Jahr jetzt tatsächlich. Also,
ja. Vor 18 Jahren wusste ich noch nicht mal, wie man Zaubern schreibt.
Also, siehste, ja. Heute hat Hermann kurz vorher eine Mail geschrieben, also der Rainer Everin, begnadeter Comedian und Improvisator und Schauspieler und Drehbuchautor und so weiter. In der Show heißt er Hermann, deshalb
meinst du. Ein Wahnsinnscharakter.
Ja, ist echt super. Und er hat geschrieben, ja, Hermann hat heute Rücken, wir können die Akrobatik nur zum Teil machen. Deshalb wurde ein bisschen was umgestellt. Also von wegen, wir machen schon eine Weile, ja, wir werden bald alt. Also,
so ist man darum, wie oft habt ihr die Show gespielt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir spielen die vielleicht so insgesamt so um die 20 Mal im Jahr, aber früher nicht ganz so oft. Also mit Gastspielen und sonst sowas, ja. Also da, also vielleicht 300 Mal mindestens sowas. Nicht jetzt, ja.
Ich frag nur, weil wir haben die letzten Male immer wieder drüber gesprochen. Fing damit an, Mücke? Oh, ich habe sogar Blut an der Hand. Das ist der Beweis. So, war wirklich eine Mücke. Fadenverloren. Ich lasse mich sehr leicht ablenken. Pitt, wie geht's dir?
Oh, ein Schmetterling.
wir beide haben uns das Seminar von McKing angeschaut. Mhm. Und was bei uns halt hängen geblieben ist, war dieses Vorführen. Irgendwann, also nur dann kann es wirklich richtig gut werden. Ja. Deshalb frage ich auch, ihr habt diese Show so oft gespielt, du machst nicht nur diese Show, du trittst wahnsinnig oft auf, oder?
Ja, Gott, also es darf, könnte auch, was manches angeht, gerne noch mehr sein, was manch anderes angeht, auch weniger sein. Also hier ist es so, das ist natürlich ein Hobby für uns. Also rein finanziell könnte keiner von uns von der Magic Monday Show leben, zumindest nicht mit dieser Dosis. Und das ist auch so geplant. Also es soll einem auch jetzt nicht zu viele Termine blockieren und so. Mhm. Und deshalb 300 Vorstellungen ist ja jetzt nicht so rasend viel. Also es gibt ja Leute, die machen irgendwie 12 Shows die Woche und die 300 schneller zusammen als in 18 Jahren. Ja. Aber klar, Penn und Teller hatten das auch mal irgendwo gesagt. Die hatten das so Flight Time genannt. Also das ist ein Begriff von den Piloten eigentlich. Das ist irgendwie so, dass die nicht eine Prüfung machen, so wie gut bist du jetzt gerade, sondern einfach rein quantitativ, du hast so und so viele Flugstunden so quasi schon absolviert. Und das zeigt dann einfach ein gewisses Maß an Erfahrung und so weiter. Und so ähnlich ist es eben bei Shows auch. Also es nützt, glaube ich, nichts, sich alle tollen Texte zu schreiben und sich theoretisch Gedanken zu machen. Und man muss einfach raus und vorführen. Was allerdings umgekehrt, glaube ich, auch nicht unbedingt dazu führt, dass jeder, der einfach nur ganz viel auftritt, automatisch ganz toll wird. Also man kann auch jahrelang so okay auftreten.
Und was ist dann das Geheimrezept?
Die Mischung? Wenn ich das wüsste, ich weiß auch nicht. Also bei mir ist es so, ich habe gestern Abend Solo gespielt in Friedrichsdorf hier und da gemerkt, wie so ein bisschen dieser Prozess ist. Der Wechsel aus sich kurz Gedanken machen und dann halt abends spielen. So, ich glaube, das ist für mich so das, was es am, wo sich am ehesten was ergibt. Und natürlich mit Leuten einfach, naja, drüber reden, rumblödeln, sagen wir mal. Das ist oft auch sehr ergiebig.
Ja, das glaube ich. Da ist auch eine interessante Sache. Die fertigen Finger. Hm. Macht ihr wieder was? Macht ihr noch was?
Mal gucken, ja. Also es ist zunehmend schwerer, uns alle 10 oder 11 oder wie auch immer unter einen Hut zu kriegen, terminlich so. Helge hat ziemlich viel zu tun und Flo ist unterwegs und Guido hat seine Theaterprojekte und Thomas hat ein Kind gekriegt. Also es ist so, das Leben macht einem da manchmal so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Aber wir sind natürlich immer noch große Brüder im Geiste und gute Freunde und alles. Ja. Mal sehen, was als nächstes gibt. Wir hatten halt, ich meine, gut, es gab ein Buch, dann gab es DVD, dann gab es die Tour. Es stand mal so eine Idee für einen Film quasi im Raum. Also so die Gurkentruppe will nach Vegas und dann auf interessante Art zu scheitern. Und so, da gäbe es Potenzial für schöne Storylines. Mal sehen. Vielleicht haben wir irgendwann mal wieder mehr Zeit.
Schön. Ja, das ist groß. Die fertigen Finger war auch eine meiner ersten Zugänge zur Zauberei. Oh, okay. Ein guter Freund, der jetzt unter einem spanischen Namen auftritt, der Paco de la Luz, der hat mir ja ganz am Anfang deine DVD oder eure DVD, Entschuldigung, nicht deine, eure DVD gegeben.
Ein großes Teamprojekt, ja.
Ja. Da konnte ich noch gar nicht so zaubern. Aha. Ich fand's großartig. Also ich habe die immer noch zu Hause stehen. Ich finde es immer noch großartig.
Ich habe es auch vor kurzem nochmal angeguckt und ist eigentlich ganz gut gealtert. Also ich musste immer noch an manchen Stellen lachen. Und
wenn man über seine eigene Witze noch lachen kann, dann ist es auch...
Ja, schon mal gut dann, ja. Das war so ein bisschen ein Kamikaze-Projekt. Wir hatten da so eine kleine Tour gemacht. Deutsche Meisterschaften waren irgendwo, dann ein Kongress in Lund und noch irgendwo in Hamburg eine Show. Und dachten irgendwie, ach, das ist doch eine super Idee, dann machen wir unterwegs einfach diese DVD. Und komm, machen wir gleich auf Deutsch und auf Englisch. Ja, genau. Und das, wenn wir vorher gewusst hätten, wie das in der Praxis aussieht, dann hätten wir es natürlich nicht gemacht. Insofern ist es ein bisschen ein Glück, dass wir es nicht wussten, weil das war einfach eigentlich eine Nummer zu groß. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo wir in zwei Gruppen gefahren sind und dann war eine Hälfte war in Hamburg auf Kampnagel und hat halt für die Show aufgebaut. Und dann war es irgendwie kurz vor 8 und die anderen waren aber halt einfach noch nicht da, weil die noch irgendwo Schienen gelegt und irgendwas gedreht haben. So, ja. Also
manchmal, Dreh ist ja auch aufwendig.
Ne? Allerdings.
Man denkt sich, man hält eine Kamera drauf.
Ja, na gut, wir haben zum Teil immer so ein bisschen guerillaartig wirklich das so gemacht, aber zum Teil eben auch ein bisschen aufwendiger. Und ja, also der Horror eigentlich. Aber natürlich rückblickend und so auch sehr lustig.
Ja. War auch cool, euch zusammen wiederzusehen, jetzt bei den deutschen Meisterschaften.
Ist in Saarbrücken.
Im letzten Jahr, ja.
Ja, da hat sich in der Show, finde ich ja, und die anderen glaube ich auch, da hat sich doch ganz schön gezeigt, dass Proben doch auch gut ist.
Also, danke. Oder
gut gewesen danke. Wäre. Also das danke. War schon alles so okay, kann man so machen, aber ja.
Auf der Fahrt hierhin haben wir noch drüber geredet. Ja. Wir hatten neulich ja auch dieses Projekt, was ich schon erwähnt hatte, Show, und da waren so ein paar Dinge bei, die nicht ganz platt liefen. Und wir haben nochmal kurz drüber diskutiert, was denn das Problem war.
Ja.
Und es stellte sich raus, dass es vermutlich das Proben war.
Ja. Dass ihr es nicht gemacht habt oder also, dass
ihr zu wenig oder teilweise nicht geprobt worden.
Nein, wir haben uns auf die Nummern, wo wir gemeinsam unterwegs waren, am meisten fokussiert und dadurch sind ein paar Dinge ein bisschen unter den Tisch gefallen.
Naja.
Und besonders, weil es jetzt dann doch enger war von der Zeit her mit dem Lichtplan und ach was, wir mussten
ja
Stühle
stehen, das ganze Zeug. Aber ja, ich meine, es gibt immer die nächste Show natürlich, aber wenn das über längeren Zeitraum keine Veränderungen zeigt, dann kann es auch schnell irgendwie frustrierend werden, finde ich. Also, ja.
Klar.
Ja,
cool. Wie viel macht ihr noch für die Magic Money Show dann? Also setzt ihr euch echt zusammen und macht dann noch neue Nummern und übt?
Ja, also jetzt gerade ein bisschen mehr nochmal. Es gab jetzt nochmal die Idee, was mit Rubik's Cubes zu machen zum Beispiel. Mhm. Und es gibt noch so ein altes Projekt. Wir hatten mal eine glorreiche Mohrenkopf-Kanonen-Nummer, wo irgendwie Monsieur Brezel-Berger so ein Riesengedächtnis macht und sich dann zugerufene Begriffe merken soll. Dann sitzt er mit verbundenen Augen auf einem Barhocker in der Mitte. Rechts neben ihm irgendwie der Herr Schmied, der an der Tafel steht, wo diese Begriffe aufgeschrieben wurden, so nummeriert. Und ein bisschen seitlich steht Hermann mit einer Mohrenkopfkanone, der immer, wenn Monsieur eine falsche Antwort gibt, ihm ein Ding ins Gesicht schießen soll.
Ach, wie witzig.
Und der erste Moment ist dann, dass Herr Schmied halt lässt aus dem Publikum eine Zahl nennen, welcher Begriff steht da. Und Monsieur kann noch gar nicht antworten. Und puff, schon kriegt er das erste Ding. Einfach völlig wieder alle Regeln, viel zu früh. Und das hatten wir einmal gemacht und das war buchstäblich ein Showstopper. Also wir haben da wirklich 3 Minuten, konnte man nicht weitermachen, weil das war Pandemonium im Publikum. Also ich weiß gar nicht, was da war. Manchmal gibt's ja so Momente. Naja, dann war irgendwann das Gerät kaputt, das wurde jetzt wieder gebaut. Also es ist immer irgendwas ist immer am Machen. Ihr kennt's ja wahrscheinlich auch.
Kann das Publikum auch zu viel lachen?
Also ja, klar, das kann's. Also wir haben manchmal so im Winter, wenn hier Weihnachtsmarkt ist, weißt du, und alle schon ganz gut vorgeglüht haben und so, oder wenn es sehr große Gruppen sind, die sich dann halt alle kennen und so, dann hat man manchmal so das Phänomen, dass sie sich selber so ein bisschen feiern wollen und dann zu sehr austicken. Und ist immer noch natürlich besser, als wenn alle mit versteinerten Mienen da sitzen. Aber manch eine Finesse, die es vielleicht gibt, fällt dir manchmal zum Opfer. Ne?
Ja, das heißt, der stellt Hermann auf die Bühne und dann habt ihr erstmal eine halbe Stunde Pause.
Genau, ja. Das ist auch, also das ist wirklich ganz toll, was der manchmal mit dem Publikum improvisiert und wo er dann einfach Pointen hernimmt, das ist mir ein Rätsel. Ganz, ganz toll. Ja.
Das fand ich auch mega beeindruckend. Ich habe euch so in dieser Konstellation zum ersten Mal gesehen. Ich habe Monsieur Brissot-Berger schon gesehen live. Ja. Ich habe dich schon live gesehen. Ja. Übrigens auch toll war. Toller Anzug, den du anhattest.
Ja, danke. Ist alles Herr von Eden. Darf man bei euch Schleichwerbung machen?
Ja, darfst du euch machen. Das ist,
ja, besonders für Nico. Es brennt ihm auf der Zunge. Er möchte mit dir über Anzüge reden.
Ich hätte am liebsten eine ganze Folge darüber gemacht. Aber ich war so begeistert, als ich gesehen habe, dass du einen schicken Anzug anhattest. Ich habe dich hinterher angesprochen. Du warst ja auch sofort Feuer und Flamme und bist sofort auf die Diskussion eingegangen. Habe ich gesagt, da habe ich einen gefunden.
Ja, das ist auch so ein bisschen der wunde Punkt. Also ich habe so einen leichten Anzugfetisch manchmal. Das ist so auf Kongressen zum Beispiel.
Völlig okay.
Ja, finde ich auch.
Das ist völlig okay. Jeder, der was anderes sagt, ist irgendwie komisch.
Ich habe jetzt auch einen drunter. Ich weiß nicht,
ob man... wir machen hinterher nochmal so ein 10-sekündiges Ankündigungsvideo. Da können die Leute ja gucken, ob sie den irgendwo durchblitzen.
Ja, genau, siehst du. Also wenn ich irgendwo auf Kongressen was mache oder mal ein Seminar oder so, dann ist meistens irgendwie Sakko und Käppi oder halt ein Hemd einfach, da bin ich gar nicht so, aber in den normalen Shows, da trage ich tatsächlich gerne einen Anzug, so, finde das irgendwie ganz hübsch. Entweder, also von mit Weste und Krawatte bis einfach nur mit Hemd ohne Krawatte, das ist dann, so flexibel bin ich dann schon, aber ich habe irgendwie, ja, so, keine Ahnung, 17 Anzüge im Schrank und das sind schon ein bisschen gequetscht und so und dann, ja, ich finde das irgendwie schön.
Man muss sich auch, das ist ja auch ein gewisses Gefühl, mit dem man dann auf die Bühne geht, oder? Das ist ja, man fühlt sich schon toll. Also einfach also nicht, dass man jetzt, ne, aber weiß, was
du meinst. Ich bin jetzt nicht so der Dressman-Typ irgendwie, aber nein, genau, man ist wie so ein, weiß auch nicht, ist auch so ein Ritual, ne, dieses sich dann in den Anzug werfen und dann geht's los, das macht was mit einem, so ein bisschen.
Ich musste jetzt schon wir haben im Flur einen Schrank stehen, wo unsere Jacken drin sind. Den musste ich schon, also Jacken raus,
das sind jetzt auch
Anzüge drin.
Ja, das kenne ich.
Ja, es freut mich einfach, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen. So habe ich, also ich mochte dich schon vorher, aber so habe ich dich lieben gelernt.
Aha, danke, sehr schön. Es gibt einen ganz coolen Podcast auch mit dem Herr von Eden selbst, mit dem Band, und das war von der Zeit irgendwie, da geht es um Arbeit und irgendwas, wo er so ein bisschen diese ganze Herr von Eden Geschichte erzählt, wie er dazu kam und hatte da irgendwie als ganz junger Jugendlicher jemanden vorbeigehen sehen am Schaufenster irgendwo, der halt einen Anzug trug und dachte, so. Und dann hat er nämlich, also gehört jetzt gar nicht hier rein, nochmal Klammer auf, der hat dann Klamotten sortiert, da wo bei der Altkleidersammlung die Sachen ankommen, da gibt's so riesige Hallen, wo du wirklich mit Gabelstaplern und so. Und da hat der halt alles an Schnitten und Klamotten und Anzügen in den Fingern gehabt, mal über 2 Jahre oder so, was es halt nur gibt. Und hat gar nicht Schneider gelernt, aber da eben das Gespür dafür entwickelt und dann angefangen, Sachen zu designen. Und
einen guten Schneider kann man sich auch holen, die Ideen braucht man.
Das ist, ja,
kann also ich in der Zauberei ist das anders, aber Tarantino hat das mal über Regie gesagt. Ja. Für seinen ersten Film hat er den Tipp bekommen, ich glaube von dem Produzenten.
Tschüss.
Ja, wir sind hier noch in einem Theater, muss man dazu sagen, hier wird nebenbei noch aufgeräumt. Und so vorbereitet, da passiert sowas.
Das ist cool, weil wir ja morgen nochmal spielen. Wir können montags immer alles einfach stehen lassen. Also das war jetzt nur so theaterinterne Logistik.
Übrigens, ich hab mir den Magic Monday Termin falsch ins Handy eingetragen. Der stand morgen, also am Dienstag drin.
Ja,
Fand ich ja schon sehr witzig.
Ja.
Bis Magic ich jetzt rausgefunden habe, dass ihr am Dienstag wirklich spielt.
Ja. Also das ist ja. Ja, stimmt. Gastspiele sind auch selten montags. Also es ist eigentlich fast immer falsch, der Titel. So. Aber ja, es ist halt die Magic Monday Show, so heißt es auch offiziell.
Ja.
Sorry, Tarantino.
Ja, genau. Und er hat einfach nur gesagt bekommen, das Einzige, was du können musst als Regisseur, du musst den Leuten klar machen, was du haben willst. Und du brauchst jemanden, der eine gute Kamera machen kann, du brauchst geile Schauspieler, du brauchst einfach für jeden die richtige Person. Und das Einzige, was er können muss, ist halt
die Vision
übertragen. Und das ist ja das, was ein Herr von Eden auch letztendlich können muss.
Ja, klar.
Stimmt. Mal ein bisschen Trivia mit reinbringen. Wir wollen ja nicht nur über Zauberei sprechen, das ist ja auch...
Haben wir überhaupt schon so viel über Zauberei gesprochen? So viel an.
Ach. Ja. Mal rum.
Das ist ja alles, auch. Es ist ja alles irgendwie auch zauberrelevant. Die Leute fragen ja immer, also diese blöde Frage, was machen sie tagsüber? Ne? Da hat es diese eine kaufmännische Seite, Rechnung schreiben, Angebote und so, aber da kann man sich ja jemanden nehmen, der das Büro macht. Aber ansonsten ist ja alles irgendwie, mit dem man begegnet, mit dem man zu tun hat, Kino, keine Ahnung, Musik, Klamotten, in dem Fall alles mögliche, hat ja unwillkürlich in Bezug zum Zaubern dann, ne? Weil man das ja unter dem, mit dem Filter so ein bisschen sieht.
Da fällt mir ein, irgendwer hat neulich, ich glaube, es war Axel Heckler, der hat auch in einem Podcast drüber geredet, dass er sich auch auf den Alltag mit Zauberei beschäftigt, wenn du zum Beispiel deinen Schlüssel suchst, in die Tasche greifst, der ist nicht da, dann suchst du weiter und greifst rein und auf einmal ist er da. Solche Gefühle, er hatte noch andere Beispiele. Ja. Und das hat er sich auch mal als Beispiel genommen. Er hat im Alltag auch ganz viele gar nicht mit Zauberei in Verbindung zu bringende Gedanken.
Ja.
Und auf einmal denkt man sich,
oh. Ich glaube, aber wohl auch so, dass wenn man irgendwas, man weiß nicht mehr, wo was ist, gerade der Schlüssel oder so, ja, oder du legst einen Kuli weg und dann findest du den nicht mehr, weiß nicht, wo habe ich ihn jetzt hingelegt. Dann liegt es ja manchmal daran, dass man den hingelegt hat und war so ein bisschen quasi geistesabwesend und weiß deshalb halt nicht mehr, wann und wo das war. Und ich glaube, manchmal legt man Sachen hin in so einer Art überleitenden Handlung. Weißt du, du legst was weg, um ans Telefon zu gehen oder so. Und das führt dann dazu, dass du eben nicht mehr weißt, ich habe das hier hingelegt, weil das um was anderes ging.
Das erklärt das Prinzip eigentlich perfekt.
Das ist ein Wenn man es schon Problem, kennt, zumindest. Das ist ein Riesenproblem in meinem Leben. Du hast mich da einen Schritt weitergebracht.
Ja.
Das ist, nee, das sehe ich jetzt nicht. Egal.
Okay.
Wollen wir jetzt nur Quatsch und noch eine Kategorie mit reinbringen?
Ach, komm, vorbereitet? Wir haben, pass auf, ich erkläre es dir kurz. Hast du ein Kartenspiel mit?
Keine Sorge, wir sind vorbereitet. Nicht einstecken.
Ist jetzt nicht das Beste,
die Luft aber ist hier gerade angesprungen. Funkt ist irgendwie tonmäßig
da. Man hört so ein leichtes Summen im Hintergrund. Wenn wir es vielleicht ausmachen können, können wir es ausmachen. Sonst würde ich sagen, dass hier damit
kommt, da ein Schalter ist.
Nee, da ist keiner, wenn man das hier hinten. Aber ich fürchte, wenn die von alleine angesprungen ist, dass es dann irgendeinen Sinn hat.
Lassen wir laufen. So ein bisschen kriege ich das Geräusch raus hinterher.
Ja, aber da müssen wir vielleicht einfach ein bisschen lauter reden, das Summen überschreiten. Nee,
nicht. Okay, also, eine Kategorie.
Bitte nicht lauter reden, weil sonst versteht man euch nicht mehr. Ja, so funktionieren Mikrofone.
Nein, wir haben die Kategorie Kartengriffe eingeführt. Und zwar,
man muss sie am Geräusch erkennen.
Du hast es verstanden.
Ja, ich mach kurz, wir haben so ein Intro, da spielen wir ein. Und dann,
Das haben wir ganz, ganz früher mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Nico war, Nico Friedrich und ich oder irgendwo. Griffe hören haben wir das genannt.
Ah, schön, ja dann.
Aber das ist lange her. Ja, ich mach mal was.
Griffe hören mit Pit Hartling.
Achtung, ich biete mal das hier an. Ich mach's nochmal. So. Reicht das schon?
Ja. Das war cool. Wenn irgendeiner deiner Kollegen jetzt rausfindet, was du da gemacht hast, mach's.
Es hört sich so ein bisschen wie das an, nach was es aussehen soll. Aber es passiert noch was unter der Oberfläche sozusagen.
Weiß ich nicht.
Genau. Was? Siehst du es nicht?
Ja, das ist
witzig. Was haben wir denn noch, was ein Geräusch machen könnte? Ja, gar nicht so viele Sachen. Also doch, wahrscheinlich schon.
Ah, das muss auch nicht unbedingt
ganz Geräusche machen. Ganz leise Geräusche hört man auch. Also Folge 1 war der Double-Lift, Folge 2 die klassische Volte. Das war so, Tobi hat damit angefangen. Ich werfe die Begriffe jetzt einfach rein. Die wissen, was es heißt, die wissen es. Und die es nicht wissen, die
aber
wissen
es nicht. Aber ich habe eins. Mir fallen noch zwei an.
Ah, cool.
Zwei fallen mir noch ein. Ich mache erstmal das. Mhm. Das hat nämlich diesen markanten Rhythmus. Ich mach's einfach nochmal. Mehr möchte ich mal nicht verraten.
Ich kenne auch jetzt bestimmt ein paar Personen, die sofort anfangen zu grinsen, wenn sie das hören.
Das glaube ich auch, ja, genau.
Und du hast noch einen, hast du gesagt?
Noch einen, das wäre das hier. Oh, warte, mach's mich nochmal.
Das hast du jetzt auch nur gemacht, um anzugeben, oder?
Nee, weil das interessant klingt, oder?
Ja, das klingt.
Und ja, da weiß ich auch ein paar, die es hören und sagen, alles klar. Genau. Wir haben ja vorhin über eine DVD geredet.
Euer gerades Review-Video.
Kann übrigens, man ja mal drauf gucken.
Ja. Es gibt zwei Videos, die mich letztes Jahr zu Tränen, zu Lachtränen gebracht haben. Aha. Das war einmal euer Cast-Review und, und die Heinz-Methode.
Ja, die habe ich neulich bei YouTube gesehen und musste auch lachen, weil ich mich an einer Stelle an irgendwas nicht erinnern konnte. Und dann hat es mich so ein bisschen erwischt und ich musste auch lachen.
Einfach, du triffst so genau, ich weiß nicht, ob ich das bin, aber wahrscheinlich fühlen sich mehrere junge Zauberer wie ich sich genauso verstanden. Du triffst genau meinen Humor.
Okay.
Und wenn du das jetzt bei jedem schaffst, dann bist du einfach ein Wunderkind. Nein, es ist irre witzig. Die Heinz-Methode, Leute, schaut es euch an. Wir schicken euch den Link auf unserer Facebook-Seite.
Wobei, neulich gab es auch ein schönes Video noch. Das ging über die Aufnahmeprüfung des Magischen Zirkels.
Ah, stimmt. Ja, genau. Ja, da waren Michelle und Andreas da und wollten irgendwie für die Ortszirkelleitertagung oder sowas haben. Und ja, da war Heinz so ein bisschen enttäuscht, weil er natürlich eigentlich gedacht hat, dass er jetzt die Ehrenmitgliedschaft angetragen bekommt. Und dann ging es nur um die Aufnahmeprüfung. Aber
Der muss ja auch mal Mitglied werden.
Der ist halt da manchmal ein bisschen eigen.
Ja. Kurz nochmal zur Info für unsere Zuhörer. Wir haben nämlich auch sehr dumme Zuhörer, Leute, die noch nie irgendwie, Pit, du, Bis heute bei Magic Monday als Heinz aufgetreten, also als eine großartige Kunstfigur und auch die Videos, die wir angesprochen haben, da trittst du als diese Figur auf.
Genau.
Das ist auch die Figur, die du hast bei den fertigen Fingern, bist du auch als Pitten noch mit aufgetreten, oder?
Ich glaube nicht, nee, das war weitgehend Heinz auch alles, ja.
Quasi ein alter Ego.
Also nicht immer, es gibt ja manchmal so Finger-Mix-Shows und da mache ich dann schon gerne auch mal privat nochmal was, aber in der eigentlichen Show war es auch Heinz. Ich muss gerade gucken, ich glaube, die Kollegen brauchen den Schlüssel. Nee, das ist Dennis, der was schreibt. Das können wir dann später klären. Hallo Dennis.
Willst du wen grüßen?
Ja, genau.
Alle Hörer natürlich.
Ah,
alle, die euren Podcast
haben. Das
ist doch prima. Fühlt euch gegrüßt. Guten Tag.
Ich sag mal, ich habe gehört, dass du früher oft auf Jugendkongressen warst.
Ja, in Steineberg noch, genau, ja, klar. Ja.
Ich wollte mal fragen, wie das so für dich war damals, was du so, also es hat mir vermutlich super viel gebracht, aber.
Ja, das war ganz toll. Also habe ich da interessante Leute getroffen und kennengelernt. Den Jan Heidmann zum Beispiel, einen meiner besten Freunde, der jetzt gar nicht in dem Sinne zaubert, sondern Pokerspieler ist und Vorträge hält, also Speaker quasi über quasi Entscheidungsfindung bei unvollständiger Information und Risiken und für Unternehmen und so weiter. Ganz toll. Neulich war hier, habe ich einen Vortrag gehört. Egal, also wir haben uns in Steineberg kennengelernt. Und ja, ich kann mich einfach an diese nicht durchzechten Nächte, weil das war weniger Bier, wie ihr ahnen könnt, sondern einfach mehr die durchmischten Nächte sozusagen. Ja, super. Das war ganz wild. Tamaris war da, Gary Kurtz war da. Also ich meine, das ist ja großartig. Ne? Also, ja, das war super. Tolle Zeit.
Das ist eigentlich auch das, was an der Zauberei nicht am meisten, aber schon sehr viel Spaß macht, mit anderen Zauberern zusammenzuhocken. Ob jetzt als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener oder dann jetzt, wenn man übers Erwachsensein hinaus ist.
So. Ja. Also Nina, meine Frau, war jetzt zum ersten Mal auf einem Zauberkongress dabei. Wir waren in Vitoria zusammen. Da gibt es einen Kongress im Norden von Spanien dabei, Bilbao. Ein Festival eigentlich, muss man sagen. Läuft über mehrere Tage, 11 Tage, glaube ich. Und da findet überall Zauberei statt, in Schulen, in Büchereien, in Theatern. In Schaufenstern tatsächlich, ja. Kennt ihr es vielleicht?
Patrick hat davon erzählt. Wir wollten ein ähnliches Konzept mal in Bonn anfangen im Rahmen der Zauberwochen.
Ja.
Wir haben jetzt vielleicht eine Straße gefunden, vielleicht passiert da was.
Also wenn ihr es sogar in einer Straße machen könnt, das wäre fast ein Vorteil, weil da ist es so ein bisschen über verteilt. Ein größeres Gebiet verteilt und da muss man immer von A nach B irgendwie laufen und ist gar nicht so einfach.
Ist für eine Straße deswegen, aber cool.
Das wäre super. Ja. Schön. Und ich kam gerade drauf von wegen Leute kennenlernen und das Schönste mit den anderen zusammen. Weil man hatte mir gesagt, wenn man auf irgendeinen Kongress seine Familie oder seine Frau halt mitbringt, dann der. Ah. Und das war zum Glück auch so. Also es war super. Wir sind essen gegangen, der Roberto Jobbi war dabei und der Guy Hollingworth und irgendwie nette Leute. Und da ging es auch natürlich ums Zaubern, aber so wie hier auch um viele andere Themen. Und da hat sie auch, glaube ich, so ein bisschen so gesagt, ach guck mal, das ist ja wie so eine Familie irgendwie. Und je älter man wird, desto mehr empfinde ich das wirklich so. Man kommt halt irgendwo hin und trifft aber dieselben Leute wieder, die man vielleicht auch mal ein Jahr nicht mehr gesehen hat oder zwei. Und ja, es ist wirklich wie so eine große Familie. Das klingt immer so kitschig. Man kennt sich ja jetzt auch nicht so intensiv, aber es fühlt sich so an ein bisschen.
Das beschreibt es tatsächlich ziemlich gut, finde ich.
Also ja,
das ist, Familie ist das richtige Wort dafür. Ja?
Der Richard Wiseman, ne, der Psychologe, der hatte das mal super formuliert. Der meinte so, the magic world is like one big family, but a really dysfunctional one. Also, weil du hast halt echt so komische Leute auch. Ja, das macht's ja auch irgendwie aus. Das
sehr treffend.
Auch schön. Ja, wahrscheinlich sind wir auch
so. Ich wollte es gerade sagen, vier. Inklusive uns. Ja.
Dich nehmen wir da nicht aus, du bist genauso komisch wie wir.
Ich bestehe darauf, genau.
Aber das stimmt schon, man kommt aus so einem Kongress. Ich merke das, wenn man zum Beispiel nach Idar-Oberstein kommt, das ehemalige Steinewerk.
Ja.
Und da fühlt man sich auch einfach wie zu Hause. Es ist Heimat, es ist Freunde, auch wenn man die Leute gar nicht kennt, die gerade da sind, einfach.
Ich habe das oft am letzten Tag von einem längeren Kongress, also bei Fissen oder so, da ist immer der letzte Tag, ist man sich dann nur noch am Verabschieden von allen wieder. Und das ist so ein bisschen wie Schluss von der Klassenfahrt. Und genau das hatte nämlich Nina da am Schluss von Spanien auch gemeint. Man hatte halt irgendwie 4 Tage miteinander verbracht. Da fährt man dann nochmal ins Rioja-Gebiet und schaut da nochmal das Weingut an und so Sachen. Und dann meinte sie auch, das ist jetzt wie auf der Klassenfahrt der Schluss. Und ich, siehst du, genau, das ist halt so dieses Gefühl.
Wobei das eine Klassenfahrt ist mit Leuten, die man mag und nicht, wo man gezwungen wird meistens. Also nicht immer, aber...
Sagen wir mal, man mag 99,9% der Leute.
Also ich war sehr froh, von der Klassenfahrt
bei den Zauberern jetzt.
Bei den Zauberern
jetzt. Ja, total. Also ich finde, genau. Man muss ja nicht mit jedem gleich in Urlaub fahren oder mit jedem immer sofort ganz viel zu tun haben. Aber im Allgemeinen finde ich, sind wir doch ein ganz loyales, freundliches Völkchen. Oh, ja. So.
Also, da habe ich mit Poetry Slammer neulich mal drüber geredet.
Poetry Slammer.
Ja. Leute, die Literatur vortragen.
Witzigerweise waren wir da zusammen.
Genau. Und wir saßen backstage und irgendwie, genau, wir waren zusammen da und wir saßen backstage mit denen und haben über Kollegen geredet. Also die kannten Zauberer und wir meinten, ach ja, super, der macht ja das und das, voll cool. Und die waren total überrascht davon, wie nett doch Zauberer zueinander sind und wie man sich doch kennt und was für eine Familie das ist. Ja. Sie meinten, bei ihnen wäre das nicht immer so. Echt? Und da ist mir so aufgefallen, ja, stimmt eigentlich, das ist schon bestimmt sehr wertvoll.
Also ich habe es immer mal so manchmal von Musikern oder von Schauspielern gehört. Ich bin ein großer Philanthrop sozusagen. Ja, also ich glaube an das Gute und bin nicht so immer irgendwie misstrauisch und oh, der andere will mich übervorteilen oder keine Ahnung. Deshalb kenne ich es nicht so. Aber manchmal hört man, dass es da mehr so eine Art Konkurrenzdenken doch auch noch gibt und so. Und das ist jetzt ja bei uns echt, also wie viele Leute empfiehlt man weiter? Weißt du, du bekommst einen Anruf, eine Anfrage, kannst dann nicht, naja, dann ist man ja froh, sozusagen dem Kunden, das ist ja auch guter Service, jemanden empfehlen zu können.
Ja.
Und klar, es gibt da genügend Leute, die mich begeistern, ich ganz toll finde, wo ich denke, die Welt ist besser, wenn die da auftreten. Also empfehle ich die halt, das ist doch super. Und das geht dann halt auch umgekehrt und ja, das klappt eigentlich gut.
Mhm. Du empfiehlst auch Leute, wo du das nicht so denkst.
Klar. Die empfehle ich halt nicht. Dann wäre ich doof. So ist es ja dann schon. Also es gibt auch Leute, die ich mag, wo ich halt denke, das ist jetzt vom Zaubern nicht so mein Stil einfach und so. Und das finden dann vielleicht andere wieder ganz toll. Klar, ich gucke immer erst natürlich die unterzubringen, die ich selber buchen würde, die mich begeistern. Und da gibt es ja sehr viele.
Apropos Marc, jetzt mache ich mal eine schöne Überleitung, wie du das immer so toll machst, Tobi. Okay. Ja, Pitt hat gerade eben die Karten aus der Hand gelegt. Also das ist auch, ein Zauberer merkt das schon gar nicht mehr. Das ist, ich habe letztes und vorletztes Mal so angesprochen, dass ich auch ein paar Zauberer kenne, die immer in Münzen rumspielen. Da hört man ja gesagt, klö.
Das ist für einen Podcast noch schlechter. Ja, genau. Also, ich habe es gerade auch echt nur weggelegt, weil ich dachte, wahrscheinlich mache ich die ganze Zeit Geräusche. Und
Es ist schon in Ordnung. Das muss auch nicht perfekt sein. Weißt du, perfekt ist nicht unser Ziel.
Kennt ihr die? Es gibt eine CD, wahrscheinlich mehr von den Muppets. Irgendwie so Audio-Sachen halt.
Ja.
Und warte mal, wie ist das da? Irgendwie das Fossi-Bär, glaube ich, irgendeine Pantomimennummer macht und dann meint er, hey, und wie war's? Und Kermit meint, naja, it doesn't really play so well on the record. Und dann meint er, what? You couldn't hear my ears wiggle?
Ich hab früher die ganzen Otto-Shows immer erst auf Schallplatte, weil meine Omi die noch hatte, und dann auf CDs gehört. Und im Nachhinein habe ich ja auch gemerkt, also es war mega witzig, aber so ein paar Witze hat man einfach nicht verstanden. Entweder weil man zu jung war, oder weil man sich gesehen hat.
Als was Visuelles, ja.
Aber du kriegst plötzlich ein Lacher und man denkt, wie hat er da geguckt, was hat er da jetzt gemacht?
Ja, warum? Das habe ich nicht verstanden.
Wir hatten ja gerade einen Moment Zeit, dazu weg was nachzudenken. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, du hast es schon angesprochen, ganz dezent, nee, du hast es nicht angesprochen, aber du hast die beiden angesprochen. Du warst bei Penn und Teller. Mhm. Ich will einfach nur, muss gar nicht groß ins Detail gehen. Die fragen bestimmt viele Leute, aber wie war es?
Das war toll tatsächlich. Also das war eine rundum positive Erfahrung. Und zwar deshalb, weil die einfach alle sehr professionell sind und sehr nett. Also alle, mit denen man da zu tun hatte, also der Hauptansprechpartner war der Mike Close, so, das war was anderes, weil da kannte man sich natürlich schon und so weiter und okay. Aber auch sehr nett natürlich und auch sehr lustig vor allem. Aber die ganzen, die da den Trailer mit einem drehen und die einen irgendwie fahren und abholen und der Regisseur und diese Produzenten und alle eigentlich, die haben wirklich ein Interesse daran, einen gut aussehen zu lassen. Ich sag's mal so. Also die wollen da was Gutes für die Zauberei machen. Und das ist ja beim Fernsehen erstmal nicht selbstverständlich. Also ich war da auch ein bisschen skeptisch. Also es war so, die hatten im Jahr davor schon mal angefragt und da habe ich irgendwie... Na, ich kannte das die Sendung nicht so, muss ich gestehen. Die gab es ja da auch schon länger, aber ich hatte es eben nie geguckt. Und da habe ich nur so gewusst, naja, man zaubert da irgendwie und wenn man die täuscht, hat man gewonnen und wenn man sie nicht täuscht, hat man verloren irgendwie. Und das, finde ich, ist so die Antithese von Zaubern eigentlich.
Ja.
Es geht ja nicht darum, wer hat jetzt gewonnen und so gegeneinander, sondern es soll ja so ein Miteinander. Also wenn man den Zuschauer nicht täuscht, dann ist es schade für den Zuschauer. Weißt du, es ist wie wenn ich im Kino sitze und das Mikro hängt ins Bild, dann wirft mich das halt so raus. Wenn irgendeine Technik blitzt, dann ist es ja nicht blöd für mich, weil ich meine, ich kenne den Trick eh. Dann ist es halt blöd für den Zuschauer, weil er nicht dieses Gefühl hat, was man vielleicht ihm sonst hätte geben können. Naja. Und deshalb habe ich da irgendwie gesagt, nee, weiß nicht, wir waren da noch im Urlaub in Neuseeland, wo man jetzt nicht einfach mal hinfliegt und naja. Und habe aber geschrieben natürlich, ja, aber vielleicht sonst mal gerne und so. Und dann hatten sie im Jahr danach halt tatsächlich nochmal angefragt. Aber bis dahin hatte ich halt ein Jahr lang Zeit, mich ein bisschen seelisch und moralisch einzustellen und auch mal zu gucken, was sie da eigentlich machen. Und bis dahin hatte ich dann gesehen, dass es eigentlich ein gutes Format ist und so.
Es bringt halt viel gute Zauberei.
Genau. Also die haben da, keine Ahnung, haben 250, ja, 300 Leute da gezeigt. Und die ganze Produktion, das wollte ich nur sagen, ich war sehr beeindruckt. Also die haben an 6 Drehtagen, die ganze Produktion dauert, glaube ich, 2 Wochen, aber 6 Drehtage, da zeichnen sie 64 Nummern auf plus 13 Penn & Teller Acts. So. Und das ist einfach ein sehr beeindruckendes Pensum.
Das ist ein wahnsinniges Pensum.
Ja, also es wären 52 ausgestrahlt, aber 64 aufgenommen, weil es kann ja immer mal irgendwas sein. Also einem bricht das Gimmick ab oder irgendwas aus irgendwelchen Gründen geht nicht oder was auch immer. Dann haben sie halt Puffer. Und dann noch die ganzen Trailer für jeden und so. Also ist, wow, echt ein Akt, ja.
Ich muss auch sagen, ich verfolge die Sendung jetzt schon 2-3 Jahre. Ich habe es auch nicht von Anfang an mitbekommen. Mhm. Aber ich finde es einfach, also es ist einmal eine sehr gute Fernsehsendung, wie du es gesagt hast. Mhm. Und sie schafft es auf der einen Seite, die Neugier der Leute zu wecken, die das nicht kennen, weil, mhm, Full Ass, das fordert die Leute raus. Ja. Ne? Das ist ja das, womit wir, genau, auch immer zu tun haben als Zauberer, dass, ja, man die Leute sagen, ja komm, täusch mich, so nach, ja, dem, ja, Motto. Genau. Ja. Aber gleichzeitig schaffen sie es halt, dass wirklich jeder, und selbst wenn mal einer dabei ist, den man persönlich nicht so gut mag, der, ja, steht, ja, immer in einem guten Licht da. Und selbst, genau, wenn das Kunststück nicht perfekt läuft, ja, die Leute werden nicht in die Pfanne gehauen. Und das ist etwas, was es im amerikanischen Fernsehen auch sehr selten gibt. Und das, ja, ja, ist also diesen beiden Penn & Teller hoch anzurechnen.
Ganz genau. Das ist halt einfach, sie schreiben auch in irgendeinem Text von wegen, dass sie in ihren anderen Fernsehformaten bisher immer so ehrlich waren wie möglich oder immer wirklich ganz ehrlich mit diesem Bullshit gab's doch, ja, und sowas. Und jetzt, das Full Ass wäre anders, das wäre eine komplette Lüge, weil sie behaupten, es ginge darum, gefoolt zu werden und es wäre ein Wettbewerb und in Wirklichkeit geht es einfach nur um gute Zauberei. So. Und das sagen sie so ganz explizit. Also das war ihr Deal, sozusagen das Format, dass sie überhaupt Zaubern im Fernsehen unterbringen, weil aus mir nicht erklärlichen Gründen die Leute ja immer sagen, nö, einfach nur Zaubern, da muss irgendein Wettbewerb hin, weißt du, so, mhm, ehrlich, Brüder müssen dann wenigstens Team A gegen Team B antreten. Ja. Oder also, ja, ja, ist ja auch in Ordnung, aber einfach mal nur so, sollte man meinen, geht ja auch, aber scheinbar nicht.
Ich bewundere es übrigens, um den nächsten Themensprung zu machen.
Hm. Nein, noch nicht.
Noch nicht?
Ich, okay, wollte noch fragen, meinst du, sowas könnte sich in Deutschland durchsetzen, so ein Fernsehformat?
Also grundsätzlich funktionieren würde es ganz bestimmt, wenn man genug Leute hat, die halt einfach da, mhm, schöne Sachen zeigen, aber die gibt's ja. Ob es passieren würde, das wage ich jetzt mal sehr zu bezweifeln. Mhm. Also ich kenne die deutsche Fernsehlandschaft jetzt nicht so gut, aber wir hatten damals mit den Fertigen Fingern ganz früher schon mal so ein bisschen Kontakt. Und der Rainer macht Fernsehsachen und schreibt Drehbücher für Kino und aber eben auch Filme für Fernsehen. Und was der so erzählt, da gibt's auch Geschichten, wo man sich an den Kopf greift und so. Und wir haben es eher so erlebt, dass man Formate in anderen Ländern sieht, die erfolgreich sind, egal was, und das wird dann versucht, hier nachzubauen. Also es gab mal irgendeinen, der auf der Straße rumgelaufen ist und das gemacht hat, was David Blaine damals probiert hatte. Darren Brown war mal irgendwann der Versuch. Also irgendwie, mhm, ist es aber alles nicht das Gelbe vom Ei, natürlich. Statt, dass man mal selber was wagt und die Chance hätte, selbst den Trend zu setzen. Aber da sind, glaube ich, alle sehr angstbehaftet. Also keiner will was machen, was keinen Erfolg hat, dann rollt gleich der Kopf und so.
Es geht um die Quote muss stimmen. Merkt
man an der Qualität, ja, auch, deutlich.
Also schon. Und es gibt, ja, immer wieder, auch bei uns im Fernsehen, muss ich mal eine Lanze brechen, immer wieder Sendungen, die richtig gute Arbeit leisten und Leute, ja, die sich da, die wirklich Ahnung von dem Medium haben und sich einfach mal ausprobieren, auch die Chance bekommen. Aber es ist leider noch, es ist leider noch relativ selten, ja.
Also der Tatortreiniger fällt mir da ein.
Oh, eine, ja, großartige Serie.
Bekanntes Format.
Original Drehbuch, also nicht gekauft, die, eben, Idee.
Ja.
Lebt natürlich auch von den Schauspielern. So eine Sendung wie Stromberg, die dann gekauft sind, aber auch...
Gut, da hat sich dann zumindest irgendwie so verselbstständigt, dass, ja, es nicht mehr ganz das Original ist, sondern eine eigene, ja, Sprache. Ja, trägt natürlich der Herr Herbst auch super.
Oder auch ein Late-Night-Format, was jetzt die Bild- und Tonfabrik mit dem Neo-Magazin macht oder, ja, solche Sachen. Also das, ja, sind schon Beispiele für guten Fernsehen.
Keine Frage. Ja. Da merkst du, ja, eindeutig genau, wo die Qualität auch herkommt. Das ist jetzt, ja, nicht irgendwie... Ne, also, mhm,
ja. Das sind Menschen, Handwerker. So, wie wir Zauberer, Handwerker.
Du wolltest eine gute Überleitung spannen gerade.
Ja, die habe ich schon. Die Überleitung war ja zu dem Thema.
Hauptsache, du weißt das Thema noch. Das, okay,
nächste. Ja, nee, ich...
Wir haben noch eine, bestimmt, Frage von da drüben gehabt, den Jakob hat interessiert. Wie du entscheidest, ob du Heinz oder was Privates zeigst? Also, wovon machst du das abhängig?
Ja, naja, also die Regel ist, ich trete privat auf. So.
Ja.
Und dann gibt's die Ausnahme. Dann trete ich als Heinz auf und die gibt's bei den Fertigen Fingern und hier. Und mal auf einem Zauberkongress. So. Aber ich glaube, ich habe irgendwie zweimal im Leben oder so eine Firmengala-Sache als Heinz gemacht, weil sich's einer explizit gewünscht hatte. Und das ist so ein bisschen, naja, das funktioniert schon auch gut, leider. Also ich habe, wenn es so reine Comedy-Formate sind, da mache ich dann halt einen Heinz. So, weißt du? Der Peter Löhmann, der hat so ein, weiß gar nicht, wie es heißt, keine Ahnung, egal, jedenfalls hat immer so 5-6 Stationen in der Schweiz, wo man dann irgendwie so eine kleine Tour macht, irgendwie einen Headliner, meistens ein berühmter Comedian, irgendwie Johann König war mal dabei und der Hoecker, also ich war, glaube ich, 4 Jahre dabei, ich weiß nicht mehr genau, wer da die anderen waren. Und da mache ich dann halt einen Heinz, so. Und da spielt man in dem Fall, da muss ich gerade dran denken, auch mal so ein bisschen größere Hallen. Da sitzen halt, also Hallen, ja, da sitzen 800 Leute oder so. Das ist für mich groß. Und das ist so ein bisschen mein Fluch, dass das da meistens einfach echt gut funktioniert. Und dann denke ich, das ist ja in Anführungsstrichen das Erfolgreichste, was ich mache so ungefähr. Also jetzt mal hier gesehen, naja. Aber ich will das eigentlich, ich habe da nichts dagegen, ich finde es schon auch lustig, aber ich könnte natürlich theoretisch ganz viel Energie darauf verwenden, so Karriereplanung, jetzt schreibe ich mir lauter Nummern für Heinz. Und ich mag auch Comedy, aber ich will eigentlich auch zaubern. So.
Ja, okay.
Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Die Grenzen zwischen reiner Zauberei und so ein bisschen Stand-up-Sequenzen sind ja fließend, zum Glück. Das kann ja jeder auch für sich gewichten, wie er das möchte. Aber der Heinz taucht auf meiner Homepage zum Beispiel nicht auf. So. Und das ist irgendwie.
Naja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, dass ich hoffe einfach, dass uns auch ein paar junge Zauberer zuhören, die jetzt kein Bier trinken, sondern Orangensaft. Außer ihr seid schon 16, respektive 18. Ja. Eins von beiden, 17.
Oder ihr mögt einfach kein Bier. Ja, ich habe ja gar nichts gegen Bier. Ich trinke es nur selber nicht gern.
Ja, die Idee ist auch einfach nur, dass wir die Leute das gemütlich macht, dass wir die Leute einladen, was mitzutrinken.
Trinken die Leute, die keinen OSAF mögen und kein Bier. Habt ihr da noch einen Vorschlag? Jetzt habt ihr es so.
Ja, Wasser, Apfelschorle, okay,
also wie es üblich ist. Tatsächlich, trinkt Apfelschorle.
Hausgemacht. Zauberei und Bier klingt schon knackig.
Also, ja, das ist.
Muss ich gestehen. Das
ist danke.
Völlig gut. Klingt auch irgendwie gemütlich.
Ja, das ist die Idee. Ja. Vor allem, wir sitzen hier auf einem wunderschönen Sofa. Tobi nicht, aber Peter und ich sitzen hier auf dem Sofa.
Wobei, lustigerweise wird's morgens ausgestrahlt. Was heißt, eigentlich könnte Zauberer und OSAF mehr nach Frühstück, könnte eigentlich besser passen.
Ah, okay.
Ab morgens ist es also...
Zauberei Hühnerei.
unser Hauptstudio, unsere Widdersdorfer Herzkammer, von der wir ja normalerweise aufzeigen.
Die was, die wo?
Widdersdorfer Herzkammer.
Köln.
In Köln. Herzkammer, wie das Herz und die Kammer. Ich wohne in einem wunderschönen Haus, da sind ganz viele Wohngemeinschaften drin mit Garten, Dachterrasse.
Und halt diese große kardiologische Abteilung.
Genau. Falls man mal Herzprobleme hat, kann man sofort operiert werden. Ja. Und auch sehr viele kreative Leute. Also das ist dann auch mal so ein Bassist, der die Herz-OP durchführt oder so. Das ist dann sehr toll. junge Leute, die zuhören, ist immer so doof gefragt und eigentlich will ich nicht, aber irgendwie will ich dann auch doch, weil ich auch noch ganz jung bin und Tipps haben will, irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, den Jungs, irgendwas, was dir geholfen hat.
Gar nicht so richtig eigentlich. Also ich finde, so Rat geben, das funktioniert immer gar nicht so richtig. Also was mich so ein bisschen beeinflusst hat, war zauberisch der Juan Tamariz irgendwie. Und der gibt dir nie einen Rat. Also der sagt nicht, hier, probier doch mal so oder mach doch mal das. Sondern der lebt einem einfach was vor, gewissermaßen. Also man sitzt dann da irgendwie halt bis tatsächlich morgens um 10 auf der Terrasse irgendwo in Südspanien. Und da geht's dann um alles. Also das ist übergangslos von Kleinfingerspalt, wie machst du das, bis zu das Spiegelmotiv in der südamerikanischen Literaturgeschichte. Oder egal, ja, irgendwas kann es sein. Und dabei wird natürlich immer gezaubert oder man spaziert dann mal über den Strand und redet über Gott und die Welt und man kann gar nicht so den Finger drauflegen, was hat man denn jetzt konkret als Rat mitbekommen, aber trotzdem erinnert man sich dann ganz oft an einzelne Stellen und so. Und ich glaube, so ist es auch. Man, also viel angucken, viel mit Leuten reden, ja, viel Input und der Rest passiert dann mehr oder weniger automatisch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, glaube ich. Aber das ist eben so individuell. Also ich könnte jetzt sagen, lest Bücher und schaut weniger DVDs. Ja, aber dann kommt halt der Nächste ums Eck, der ganz brillante Sachen macht und hat sein ganzes Leben kein Buch gelesen. Also das gibt's ja dann auch.
Da kann man ja auch sogar einen persönlich.
Ja?
Ja, also das stimmt nicht, er hat schon Bücher gelesen und liest, aber Patrick ist auch behauptet fest davon, dass er nicht so viele Zauberbücher liegt. Der findet es ätzend, dann halt die Griffe zu lesen und versteht es nicht.
Mhm. Ja, also wie gesagt, da gibt es eben nicht wirklich so ein richtig und falsch. Tendenzen gibt es vielleicht, okay, ja klar. Ja. Aber da schrecke ich vor wirklichen Ratschlägen auch so ein bisschen zurück. Wenn man den Luxus hat, immer das machen zu können, wofür man gerade brennt, auf was man gerade Lust hat. Also ich meine, das ist ja ein fast Privileg von unserer Branche, dass wir Freiberufler sind. Also wir gehen eben nicht ins Büro und machen irgendwas, was uns jemand vorschreibt, jetzt bitte das, sondern wir haben theoretisch die Möglichkeit, uns mit dem zu beschäftigen oder so zu gewichten, wie wir es gerade für richtig empfinden. Und wenn man das kann, dann sollte man das auch ausnutzen, finde ich. Weil die Leute fragen aber, was ist ihr Lieblingstrick oder so. Ne? Das ist halt gerade der, den man halt gerade am tollsten findet, den man jetzt gerade vorführt oder mit dem man sich jetzt gerade beschäftigt. Oder so, das wechselt eben. Und ja, das wäre so, das macht, wo, was ihr wirklich wollt. Und nicht, ich sehe das bei einem, der hat damit Erfolg und ich will ja auch Erfolg haben, also mache ich mal das, so strategisch. Ich glaube, sowas wie Erfolg, das ist immer ein Bonus. Also das kommt dann einfach, wenn man Glück hat, ohne Glück kommt sowieso nicht, da kannst du dann so hart arbeiten, wie du willst. Aber wenn man das als Ziel anstrebt, dann glaube ich, verliert man so ein bisschen den Blick für die schönen Sachen, die sozusagen am Straßenrand liegen, die man vielleicht, wenn man mehr so ein bisschen geschlendert wäre, eher gesehen hätte. Als wenn man immer nur ein vermeintliches, so blödes, abstraktes Ziel irgendwie vor Augen hat. Also sowas zumindest bei mir. Ich bin nicht so der Zielmensch.
Ja. Was ich an dieser Stelle nochmal anmerken will, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. Wie du gesagt hast, sich auch anschauen, was da so draußen ist, ja. sich Sachen anschauen. Was ich an dir sehr bewundernswert finde, und das ist mir besonders aufgefallen, du hast letztens deinen neuen Show-Trailer gepostet. Toller Film. Also, denkt man, schon cooler Typ. Da trifft man dich und denkt sich, ja, das stimmt ja
so. Dass man mit der Kamera alles so machen kann. Ja, ne? Also, das ist, der Schnitt.
Siehst du gleich 3 Zentimeter größer aus.
Ja, ja. Das war auch die Vorgabe für den Produzenten. Haben gesagt, hier, egal, aber 3 Zentimeter größer.
Wahrscheinlich die Haare so ein bisschen gestylt.
Ja, genau, welche.
Nein, was ich einfach toll fand, es haben unheimlich viele Leute kommentiert, zumindest an dem Punkt, an dem ich geschaut habe, so also ganz am Anfang.
Da
waren viele Kommentare. Und ich weiß nicht, ob jedem, aber du hast, sag ich mal, fast jedem oder jedem wirklich persönlich geantwortet. Und ich habe mir mehrere durchgelesen, ich glaube sogar alle. Das hat sehr lange gedauert. Ja. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, du weißt, wer das ist. Du interessierst dich in diesem Moment für den Menschen. Ja. Und das ist einfach, du hast dankend und lieb geantwortet. Und das ist so eigentlich so banal, dass ich sowas erwähnen muss. Aber ich finde, das sollte es viel öfters geben. Einfach dieses... Du hast so eine nette Art an dir. Das klingt immer so ein bisschen banal, das so zu sagen. Aber das ist unglaublich bewundernswert. Da sollten sich viele eine Scheibe von abschneiden. Also danke, Pitt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also klar. Ich denke ja immer, es sind eigentlich alle nett. Man muss sie nur lassen. Oder wenn einer nicht nett ist, dann vielleicht, weil er das Gefühl hat, er muss irgendwas beweisen oder so. Und wenn man dann einfach aber nett ist, dann merkt er auch, ich kann eigentlich auch nett sein. Stimmt nicht immer. Sonst wäre die Welt viel besser, als sie ist. Nee, es ist tatsächlich natürlich total naiv, aber wenn man so durchs Leben geht, dann hat es so ein bisschen was von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also ich glaube, man, wie es in den Wald hineinruft halt.
Ja. Also
ganz einfach.
Das ist schön. Tobi, hast du noch eine letzte Frage oder ein schönes Schlusswort?
Nein, ich bin hin und weg. Ich bin im Träumen gerade, am Denken. Da waren viele Dinge dabei. Nee, das auch, aber eigentlich bin ich viel mehr besonders von der Erfolg, die Sache über den Erfolg, den du gerade gesagt hast, dass das nicht so ist. Ne, bin kein Zielmensch, das kommt so.
Ja, das ist ja auch keine ganz originelle Meinung, glaube ich. Also das ist schon fast eine Binsenweisheit, dass diese ganze, weil das ist ja genau das, was diese blöden Management-Seminare und so weiter, weißt du, das ist immer so formelhaft. Also und die sagen dir ja auch gleich, was du dir wünschen sollst.
Das machen, dann erreichst du das und dann hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest.
Genau, und dann? Ja, was machst du denn dann? Dann bist du dann glücklich? Bist du dann happy? Und wenn ja, warum? Also, gut, da könnten wir jetzt eine lange Diskussion anfangen natürlich.
Wir laden dich nochmal ein. Falls du mal Herzprobleme hast, kommt vorbei.
Da kommt dann Heinz und dann kann er euch die Heinz-Methode nochmal ausbreiten, wie man zum
Erfolg kommt. Die muss ich mir auch nochmal die
Heinz-Methode. Schriftlich im Podcast. Pitt, vielen, vielen lieben Dank, dass wir das Interview mit dir führen konnten. Es war eine tolle Show. Ich glaube, ich spreche auch für Tobi, das ist immer wieder toll, mit dir zu quatschen, ob mit Mikro, ohne, mit Kamera, ohne, auch dir zuzuschauen.
Gleichfalls.
Danke, Pitt.
Ja, sehr gern. Danke euch.
Schön, dass ihr dabei wart und gute Nacht.